Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute zu Gast bei uns im Studio Dr. Michael Unterreiner, Innovation Manager im Bereich Vehicle Energy Motion and Body bei CARIAD, der Softwarefirma hinter der Volkswagen Group. Nach seinem Studium im Maschinen- und Anlagenbau sowie Aerospace Engineering sammelte Michael umfassende Erfahrungen im Automotive-Bereich, arbeitete als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Fahrzeugtechnik und Fahrdynamik, bevor er als Entwicklungsingenieur bei Porsche und später bei CARIAD tätig wurde. Willkommen, Michael, bei Back to the Future of AI.
Ja, hallo Michael, schön, dass du heute da bist zu einer neuen Folge Back to the Future of AI. Und bin wirklich ganz aufgeregt, weil wir kennen uns jetzt schon einige Jahre. Und ich glaube, die Idee, dass du uns mal im Studio besuchst, die kam auf deiner Hochzeit zustande. Ich weiß gar nicht mehr genau.
Kann sein, ja.
Also mega geil, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ins schöne München zu kommen.
Ja, Alex, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Hab mir schon ein paar Podcasts vorangehört. Das fand ich auch sehr spannend. Und ja, bin froh, jetzt auch mal in so einem selber dabei zu sein.
Voll cool. Ja, dann erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Wie bist du denn, was ist denn deine Vergangenheit? Wie bist du uns zum Thema Daten, KI, Algorithmen, Software gekommen?
Ja, mein Werdegang ist ein bisschen anders vielleicht als bei anderen Kollegen, die du hier hattest. Ich habe klassisch Maschinenbau studiert, ne? Hier Hebel, Zahnräder, das war meine Grundausbildung, dann Spezialisierung in Mechatronik, das ist so ein Misch aus Mechanik, Elektronik, Regelungstechnik, quasi ja, bewegte Roboterarme zum Beispiel. Habe das dann auch in dem Feld promoviert, auch viele Simulationen von diesen Systemen, auch Fahrzeugmodellen. Bin dann zu Porsche gewechselt in die Fahrwerksvorentwicklung und habe da weiter, sage ich mal, so Reifendynamik gemacht oder andere Themen, die Fahrdynamik beeinflussen waren. Und dann hat man natürlich über verschiedene Kanäle, Presse, Freunde gehört, ja, mit datengetrieben AI, da passiert was. Ich glaube, das war 2015, 2016, 2017 irgendwie. Da habe ich gesagt, boah, das ist cool, da müssen wir eine Promotion starten. Und da bin ich quasi seit dem Tag in diesem Thema so ja, reingeschlittert, genau.
Was war da so ausschlaggebend oder was waren so was war so der Triggerpunkt damals?
Ja, also da war das damals mit AlphaGo, mit diesem Google und dass da irgendwelche, ja, sag ich mal, Schachspieler geschlagen wurden, die Weltmeister waren. Und ja, da gab es auch, weiß nicht, ob das zu der Zeit war, auch so ein Rennspiel, das dann mit Reinforcement Learning trainiert wurde, wo das dann alle Rundenzeiten geschlagen hat. Und ich habe gesagt, boah, das, oder im Team haben gesagt, das müssen wir auch selber nutzen in der Fahrwerksentwicklung. Ne? Wir bauen ja Fahrfunktionen und warum nutzen wir nicht so eine Technologie? Oder wir wollen mal schauen, was können wir damit machen? Ne? Wie können wir da was holen? Das war dann zu der Zeit quasi so ein Schwenk in die Richtung.
War das damals vom Torben
die Promotion? Genau, die Promotion habe ich ausgeschrieben und dann tatsächlich kam der Torben dazu, genau. Mhm. Und es war ein super Match.
Peace an Torben.
Genau. Torben auch von Haus auch Regelungstechniker, hat sich dann quasi mit der Promotion da reingefuchst und dadurch haben wir ultra viel gelernt. Ne? Mhm. Also waren auch, sage ich mal, nach einer Zeit auch gewappnet gegen diese ganzen AI-Hypes oder so, was es alles gab, weil wir wussten, was mehr oder weniger geht oder nicht geht. Aber das hat auch 2-3 Jahre gedauert, bis wir das komplett durchdrungen sind. Also das, was dann damals en vogue war, aber natürlich das Feld riesig und ich kann zwar eigentlich nicht alles durchdringen, aber wir wissen zumindest mal, was ginge oder was nicht ginge oder was schwer ginge. Vor allem bei der Datensammlung haben wir viel gelernt. Wie müssen die Daten gelabelt sein? Worauf kommt es an? Was sind klinische Daten? Was sind Testdaten? Da haben wir echt viel, viel, viel gelernt. Also sehr viele Kilometer im Auto runtergeschrubbt. Das war ganz spannend.
Ich finde es faszinierend, weil du ja wirklich aus einer konkreten Problemstellung, Fragestellung in einem Entwicklungsfachbereich auf das Thema gekommen bist und nicht über, weiß nicht, über eine Vorstandsinitiative oder über einen generischen Ansatz oder über einen persönlichen Background, sage ich mal, in der Technologie, sondern wirklich halt aus der Not eine Tugend, klingt jetzt so negativ, ne, aber halt wirklich aus einer Problemstellung, die bei euch sehr komplex war. Also kannst du da nochmal sagen, was hattet ihr vielleicht vorher schon mit klassischeren Methoden gemacht, sei es Simulation und was war dann so das Quäntchen und was hat vielleicht auch nicht funktioniert?
Ja, also auch, sag ich mal, bei der Fahrdynamikregelung, du musst ja immer wissen, wie der Fahrzustand ist. Ne? Wie bewegt sich das Fahrzeug über den Grund, wie in allen drei Freiheitsgraden, also ne, drei transatlantische, drei rotatorische. Und da gibt es natürlich auch in der klassischen Regelungstechnik Kallmann-Filter und sowas. Mhm. Kann man auch schon als AI bezeichnen, wenn man will. Da gibt es ja sehr viele mathematische, sag ich mal, Algorithmen, wo man Dinge schätzt, die man nicht messen kann oder zu teuer zu messen sind. Zu der Zeit war, zumindest bei mir noch, der heilige Gral waren zwei Dinge. Einmal kannst du den Drift oder Schwimmwinkel vom Fahrzeug messen, weil er sehr schwierig war. Und den Reibwert. Und tatsächlich war dann die Arbeit vom Turm, wir wollen mit KI oder mit neuronalen Netzen datengetrieben halt einen Schwimmwinkelschätzer bauen. Da gab es auch echt gute Kallmann-Filter. Die Schwierigkeit war allerdings immer, du hast einen Reifen zwischen Fahrzeug und Fahrbahn und der Reifen ist ein sehr nichtlineares Element. Ne? Also wenn der Sommer- oder Winterreifen ist schon ein Unterschied zwischen ja, den Kontaktpunkten oder ob der warm wird oder wie der Luftdruck ist oder so. Das heißt, du hast da sehr viel Linearität, deswegen kriegen die Kallmann-Filter das schon gut hin, aber es gibt halt Grenzen. Ne? Und wir haben dann gesagt, schauen wir mal, wenn wir das datengetrieben machen und waren auf ziemlich vielen Teststrecken quer gefahren. Das war echt schön. Also wir haben echt einige Reifenrunde und auch im Schnee und Eis. Also da haben wir echt eine sehr, sehr schöne Datenbasis gemacht, die leider nicht, also ja, genau gemacht. Die würde ich sogar irgendwo mal als Hacker dann rausgeben wollen, aber es ist halt teuer eingefahren. Mal gucken.
Aber da habt ihr auch ein, also vielleicht da kurz nochmal, ihr habt auch ein eigenes Labeling-Software gebaut.
Richtig.
Ne, wo ihr dann auch so, ich weiß noch, so ein Dashboard habt.
Genau.
Eben, also echtes Dashboard im Auto und dann konntet ihr vorher die.
Genau.
Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also diese Labeling-Software haben wir halt genutzt, um einmal zu wissen, auf welcher Teststrecke sind wir, was für ein Fahrzeug ist, wobei das weiß man ja, aber welche Reifen sind montiert. Aber dann zum Beispiel, wenn es geregnet hat oder es nur feucht war oder da Schnee war oder Schnee mit freigefahrenen Spuren bis hin zu Matschstreck oder Cornercases. Warum haben wir, also Label waren wichtig für die Daten, aber auch warum haben wir diese Label gemacht? Dieses Thema Reibwert oder Fahrbahnzwischenschicht, da haben wir versucht quasi, diesen heiligen Gral auch zu erschlagen. Mhm. Fast forward haben wir natürlich geschafft. Aber da war es halt so, wir haben verschiedene Kanäle gemacht, unter anderem auch haben wir ein Mikrofon im Rathaus gehabt und wollten halt wissen.
Das habt ihr mitentwickelt auch, oder? Das gab es genau. Ja vorher nicht, oder?
Nee, das ist quasi, genau, das war eine Idee, wie kriegen wir zum Beispiel mit, dass die Fahrbahn nass ist.
Wenn es nicht regnet, weil normalerweise ist ja über den Regen
genau, du hast ja, oder? Ja, genau, du hast ja, wenn der Scheibenwischer an ist, so, das stimmt, also meistens, wenn er an ist, ist der Fahrbahn noch nass. Aber es ist nicht eine 100% Korrelation, ob die Farbe dann noch nass ist und wie sehr die nass ist. Ne?
Und ob die noch vom Regen von richtig, vorher halt richtig, noch nass richtig, ist oder ob also da Leute, keine Ahnung, Frösche sind.
Genau, und mit der Lösung hast du, sag ich mal, so eine Art Mikrofon im Rathaus und das Wasser wird dann hochgespritzt, das hörst du einfach, ja. Und,
die Tröpfchen, die also das, ne, das habt ihr auch produktiv gebracht, glaube ich, im Turbo am Anfang.
Genau,
oder
das ist
so.
Eine Serie, genau. Der Porsche Wet Mode.
und ach ja, genau, ach, dieser Wet Mode, das was man
genau.
Da, ja, okay, ich habe leider keinen Porsche. Deshalb, ich bin mal tut eingefahren und da konnte man in diesem Rädchen.
Yeah, genau, da du kannst den Wet Mode einstellen, genau.
Und okay, und da. Okay, und dann ist dann, also wirklich in diesem Radkasten ist dann so ein rundes Loch und da ist ein kleines Mikrofon drin und da prasseln dann die Tropfen so
genau,
drauf.
Genau.
Und dann
genau, also hinterm Rad, weil du musst dir vorstellen, das ist wie so beim Raddampfer, das Wasser wird hochgeschleudert aus diesem Reifenprofil und klatschen dann quingen in, sag ich mal, ja, in, ja, auf, dahinter in die Radschale und da haben wir natürlich auch Untersuchung macht, wo ist die Position und welcher Reifen, wie schnell und so. Und genau das war zu der Zeit, dann haben wir mit einem Hersteller, der hat einen Sensor hergestellt, quasi dann dieses Mikrofon durchschauen lassen, weil wir hatten auch überlegt, hinter der Rathausschalle, aber es war dann nicht sauber genug. Das heißt, der schaut durch und dann prassen die Regeln drauf und das hörst du sehr gut, genau.
Das ist echt geil. Also das ist ja das Tolle bei euch, dass, weil meisten Datenmenschen, die wissen das, dass man ja eben Sekundärdaten nennt, ne, also hat, das heißt, die Daten wurden irgendwo erhoben oder die sind eigentlich eher ein Abfallprodukt aus irgendeinem Prozess und jetzt schaut man halt, was kann man damit machen, beziehungsweise man hat ein Problem und schaut, welche Daten könnten dafür zur Verfügung stehen. Das Tolle bei euch ist ja dann auch in der Entwicklung, wo man ja gewohnt ist, dass man auch ne, immer Testfahrzeuge hat und so weiter, dass man eben, dass ihr dann euch die Daten generieren konntet und sogar die Sensorik dann da installieren konntet, damit ihr eben dann die Use Cases lösen könnt, die euch beschäftigen.
Ja, ich meine, das ist eigentlich klassisches Messtechnikgeschäft, das brauchst du ja auch, ohne KI, sage ich mal. Mhm. Aber ja, für KI-Anwendungen musstest du schon dir bewusst sein, wie sammle ich die Daten ein. Also wir haben natürlich sehr viel dazugelernt. Jetzt bei neuen Projekten wissen wir ganz genau, oder sehr oft ganz genau, wie wir die Daten aufbereiten müssen, mhm, und was wir dafür brauchen und wie wir, sage ich mal, wir nennen das immer so Labormessungen machen, wo wir ganz, mhm, viele Nebeneffekte weglassen können, mhm, aber dann wieder die Realität reinholen. Und so auf der Straße, wenn man in der Welt unterwegs ist, da kommen echt viele Corner-Cases, Sachen zu, die du vorher nicht
Was waren da so ein paar Highlights oder was hast du da im Kopf? Also Corner-Cases sind so Spezialfälle oder so, ja, Ausnahmen.
Genau, irgendwie. Genau. Also was am Anfang ein bisschen doof war, weil ein Auto neben dir gehupt hat, dann hat man das als Nässe klassifiziert. Das war natürlich nicht in der Sache, aber haben wir natürlich auch dann gelöst. Oder im Tunnel dieses Geräusch, das reflektiert wird, da muss man, mhm, auch aufpassen teilweise. Oder ja, so, was auch viel waren, so Sand oder Splitter, wenn die ins Rathaus hauen, mhm, musst du das trennen, halt auch einen guten Filter haben. Also viel ist Data Engineering, bevor, mhm, du dann den Klassifizieren nimmst. Viel Filtern, Datenvorbereitung, Feature-Generierung, damit die sauber sind, und dann gehst du in den Klassifizierer, genau. Also da gab es halt so Randbedingungen, die wir dann auch dann irgendwann ein Label mehr hatten.
Ja, vor allem, was ja bei euch auch spannend ist, auch schon sehr früh durften wir auch hier und da ein bisschen mithelfen, genau, dass ihr halt diese Audiodaten hattet. Ne? Also bei Big Data hieß es ja auch unstrukturierte Daten, hat man immer von Texten geredet und von Bildern. Ähnlich ist es ja aktuell auch mit dem Thema GenAI. Da ist alles, was Audio ist oder Musik, ne? Wir hatten Tristan, ja. Schaut an Tristan, hatten wir hier, ne? der Metal-Musik produziert mit KI, aber an sich ist Audio und Sound immer noch so das Stiefkind der unstrukturierten Daten, oder?
Stimmt, genau. Also dadurch, dass wir keine Akustiker waren und wir halt auch gesucht haben, jemanden, der uns da helfen kann in der Datenexploration, sind wir auf euch gestoßen. Wir hatten dann zwei Kollegen und wir hatten auch echt gute Fortschritte gemacht. Das war, sage ich mal, für ein PSC, der ist positiv ausgegangen, also haben wir natürlich echt gute Fortschritte gemacht. Wir haben natürlich dann die Datenmenge erhöht und tiefer rein und hatten dann auch durch Zufall den Hagen an Bord geholt, ja, der unser, ich nenne immer akustisches Einhorn, also der halt wirklich das auch studiert hat. Also der hat halt, ja, ich weiß gar nicht, wie sein Studienfach war, aber eigentlich, die machen von Hörgeräte bis alles, also das sind wirklich Profis, die sich mit Lautsprechern, Mikrofonen, allem, was halt irgendwie akustische Abschall auskennen, und das war natürlich der Durchbruch, weil du dann wirklich den Experten hattest in dieser Audiogeschichte. Ne?
Genau.
Und dann, wenn du die Daten sehr schön vorbereitest, dann muss der Klassifizierer auch nichts mehr Kompliziertes sein. Ne? Wir haben da einen prototypbasierten Klassifizierer genommen.
Ja, genau, ja, weil das war immer das Problem, weiß ich noch, ne, wie schneidest du das Wave, ja, also so, ne, genau, nach dem Motto, ja, also genau, wie parametrisierst du sozusagen dieses Geräusch?
Genau.
Und machst du das dann zu feingranular, dann ist zu viel, wirklich Noise drin, also zu wenig Informationsdichte, du kannst es besser beschreiben, ne?
Ja.
Und wenn du es dann zu sehr zusammendampfst, dann ist die Auflösung zu schlecht. So. Und
genau,
genau, wie man erstmal dieses Feature Engineering methodisch, genau, macht, ohne, ich weiß gar nicht, ob das mit GenAI jetzt vielleicht sogar noch besser möglich wäre, mit Foundation-Modellen. Aber können wir nachher noch mal kurz besprechen. Genau. Also zunächst mal zur Historie. Ja,
ja, genau, das war genau. Also dann viel im Bildbereich, also eine Fast-Fourier-Transformation gemacht oder in den Frequenzbereich bist.
Mhm.
Genau, haben das auch schon ursprünglich gemacht, aber ja, dann mit dem Experten weißt du auch genau, wie du unerwünschte Signale einfach ausblenden kannst, damit dir, mhm, halt dann nur das Wesentliche da ist, dass du auch da nur drauf schaust und dann die Daten so paketierst, dass du über eine gewisse Zeitspanne diesen Frequenzbereich siehst und dann die Effekte siehst in hohen, niedrigen Frequenzen, auch die Amplituden. Aber genau, das war sehr viel Akustik-Know-how, das. Da habe ich echt viel dazugelernt. Also, wenn ich mir eine Stereoanlage kaufe, weiß ich jetzt, worauf ich achten muss.
Ah ja, da müssen wir eh nochmal reden. Genau. Kino, was ich mir einrichte. Ja, sehr gut. Ja, cool. War das nicht sogar so, also am Anfang ging es um diese Nässe und dann habt ihr aber gemerkt, ihr könnt eigentlich noch viel mehr, ja, mit diesem Mikrofon anstellen.
Genau.
Darfst du da was erzählen?
Ja,
oder?
Also ich kann zumindest mal anteasern. Also, ne, wir hatten ja diese Mikrofone in den Rathäusern verbaut und haben mal geschaut, was geht denn noch? Und ein Thema wäre auch diese Reifengeschichte, weil nicht näher, mhm, da haben wir zumindest mal versucht zu untersuchen, kann man den Sommerreifen, Winterreifen erkennen? Ich glaube, das haben wir sogar noch mit euch gemacht und, mhm, das ging relativ gut.
Mhm.
Dann haben wir uns spezialisiert, können wir denn auch hören, wie sehr abgefahren der Reifen ist, so Richtung Profiltiefe. Das ging auch sehr gut. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger, weil du musst halt auch verschiedene Profiltiefe haben im Dataset, so das schon aufwendiger. Aber im Prinzip geht das, ja. Also das ist auch natürlich, wie sichere ich das ab? Genau, also und bis hin zu, du hörst einen E-Antrieb oder einen Verbrennungsmotor, kannst auch was über Bauteilgeräusche sagen, sind die jetzt IO, nicht IO, also Richtung Predictive Maintenance quasi, kannst du sagen, Radlager hört sich nicht mehr an, nicht mehr gut an. Genau, also da ging sehr, sehr viel. Wir haben aus dem Projekt ist dann auch ein zweites Projekt geboren worden, und zwar ging es darum, man weiß ja, dass man bei Level 3 oder 4 fahren, du eine gewisse Autonomität hast und das Fahrzeug viel machen muss. Und wir haben uns damals schon gedacht, so, ja, eigentlich musst du auch so ein Einsatzfahrzeug hören, so eine Polizei, Krankenwagen, wenn der von hinten kommt, kennst du ja Rettungsgasse auf der Autobahn. Und wir haben gesagt, ja, eigentlich muss das mit Kameras ja auch geht, aber wenn halt ein LKW hinter dir, siehst du nichts. Dann gesagt, also wir haben proaktiv dann schon Tests angefahren, also erstmal mit diesem Rathausmikrofon und dann später mit einem extra Sensorset, das wir entwickelt haben. Und genau, daraus ist die, wir nennen das die akustische Erkennung von Einsatzfahrzeugen, das ist jetzt auch, kommt auch mit jedem Fahrzeug im Konzern, das Level 3 fahren wird, dass wir quasi das dann erkennen, also von Datensammeln, Trainieren, Mikrofon und sein, also das gesamte Paket wird quasi in-house bei uns in der Carrot entwickelt. Also sehr spannend.
Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen, ich bin jetzt im Stau und stehe da in der Rettungsgasse und irgendwie, ich höre von hinten eine Sirene, dann weiß ich natürlich sofort, oh, ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr Platz machen oder genau. Ich reagiere entsprechend oder ich fahre rechts ran, wenn ich es jetzt im normalen Verkehrsfluss habe. Und das kann ja aber das autonom fahrende Fahrzeug quasi nicht sehen, wenn auf der Kamera das noch nicht zu erkennen ist, so ungefähr, oder?
Du brauchst eine Sensorfusion, genau. Also klar, die Bildverarbeitung ist immer dabei, aber das ist quasi der Akustikkanal. Und genau, also das ganze Projekt, das wir dann gemacht haben, haben wir bei der Hearing Car genannt, weil wir haben super viele Use Cases gesehen, die dem Kunden Mehrwert bringen könnten. Ne? Also einmal diese Nässe war oder halt diese Reifengeräusche bis hin zur Sirenenerkennung oder in der Stadtverkehr, wenn du abbiegst und Fahrradklingel sich da jemand auf, dass man da auch, sag ich mal, aufpasst und so. Also da gibt es sehr viele Ideen, die jetzt abhängig natürlich, das muss ja alles immer auch, du musst so ein Mikrofon industrialisieren, bezahlen. Eine Marke muss dafür Geld ausgeben. Es muss natürlich immer ein Break-Even rechnen. Ne? Und es hängt immer vom Vertrieb an, wie das rechnet, aber für viele Themen, die kommen. Akustik, also das Thema Einsatzfahrzeugen, wir haben das immer gesagt, von Null auf Serie, weil normalerweise hast du ja Vorentwicklung und so, weil dann tatsächlich auch die Gesetzgebung schon so war, dass du das auch bei autonom fahren oder bei Level 3 fahren machen musst. Deswegen ging das relativ rocket hoch, dieses Projekt. Das war
mega cool.
Viel gelernt. Genau. Ist jetzt auch, sag ich mal, eine Serienentwicklung. Und ja.
Ja, das ist halt das Tolle bei euch, ne, dass ihr dann auch nicht nur POCs, damals waren ja viele Firmen auch in dieser POC-Falle oder in dieser Pilotenfalle und ihr habt halt von Anfang an wirklich eben diesen Ende-zu-Ende-Prozess begleitet, ne, inklusive Sensorik, inklusive Daten einfahren, und für euch war das eigentlich nichts Außergewöhnliches, oder, dass man halt dann Funktionen wirklich in Serie bringt.
Ja, also das ist natürlich die Aufgabe von einem Vorentwickler oder Entwickler, dass du sowas in Serie bringst. Was man halt viel macht, so als Ingenieur, man ist verspielt, man sucht halt die 100%-Lösung, man denkt an irgendwas, und da muss man aufpassen, nicht, wie du sagst, in diese Falle zu geraten, wo man irgendwie in was iteriert, was vielleicht gar nicht, doch nicht der Kundenbenefit ist, oder auch sag ich mal, wo das muss ich ja alles irgendwie selber tragen, ne? Auch das Budgetäre muss immer im Blick haben, ne? Und da hatten wir vielleicht auch Glück oder auch vielleicht auch gut gehandelt, dass wir dann mit solchen Projekten, die dann vielversprechend waren, dann die auch in Serie bekamen, die haben sich dann auch finanziell getragen dann und so in dieser Baureihenstruktur, nennen wir immer. Deswegen war da sehr gut, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass es so ein paar Themen gibt dann, ne? Die da mitfahren.
Ich glaube, was ich sagen darf, was du halt auch einfach mega, mega immer schon machst, du hast halt dir wirklich aus so A-Teams zusammengebaut, ne? Also wirklich aus unterschiedlichen Background, genau die Leute, und die auch extrem motiviert, um halt diese Höchstleistung dann auch zu erreichen. Ich weiß nicht, wie kam es dazu, oder was ist da deine Secret Sauce?
Oh, das ist, ich glaube, wenn man das von null plant, ist das schwierig. Das war, also wir haben gut connected erstmal. Das Thema waren, wir haben gebrannt für diese Themen, weil neu, du kannst irgendwie auch einen Purpose haben beim Job. Ich glaube, dieser Purpose, da holst du aus den Leuten ganz, ganz viel raus. Mhm. Und wenn du noch, sag ich mal, die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffst, auch noch, weil man sich auch als Freunde gut versteht, aber wir sind alle sehr gute Freunde durch diese Projekte geworden. Wir machen auch dann abends auch immer halt eine Socializing, wie Teambuilding immer gemacht. Aber klar, also das, man hat da Glück, man muss aber dann natürlich auch schauen, passt die Kollegen auch. Wir haben auch ein paar Leute dann halt nicht mehr mitgenommen, die haben dann andere Themen gemacht. Also wenn jemand halt dann, wenn es nicht passt, es gibt verschiedene Gründe, warum es nicht passen kann, ist das auch kein Problem, wenn man sich da auch trennt. Aber das Glück, wir hatten das Glück, dass, sag ich mal, 90% der Leute irgendwie doch gepasst hatten. Ne? Man kannte sich schon von der Masterarbeit, von der Promotion und so als Betreuer. Und irgendwie, ja, war es immer so ein Teamgefühl. Das müssen wir gucken, ob man diese Secret Sauce runterschreiben kann. Ne? Also klar, es gibt verschiedene Aspekte, woran man das beschreiben kann, aber ich glaube, wir haben auch einfach Glück gehabt, dass wir uns zur richtigen Zeit getroffen haben.
Ja, ich glaube schon, dass du halt diesen Anspruch auch immer hattest und selber auch natürlich da vorangegangen bist als Leader. Und auf der anderen Seite, ne, der Jensen von NVIDIA hat gesagt, I don't fire people, I torture them into greatness. Und ich glaube schon auch bei dir, ich meine, gerade auch, wie gesagt, Kollegen wie Torben, die dann relativ frisch aus der Wissenschaft kamen und auch immer wieder dieses für die Leute da sein, und du hast sie auch dann über verschiedene Strukturen dann auch mitgenommen, ne? Geschaut, dass das Team zusammenbleibt, was ja in dem ganzen Konzerngeflecht auch nicht so einfach war, oder? Also wie war denn dann so der Weg auch jetzt dann zu Cariad, vielleicht wenn du da fast forward
die Cariad, die Idee hinter der Cariad ist eigentlich, was haben wir gemacht bei den Marken, ne? Porsche hat seine, sage ich mal, Regler entwickelt, Allraddämpfer. Ich mache es jetzt nur im Bereich aus dem Fahrsystem, wo ich herkomme. Ja. Ne? Der Audi auch. Und man, die Idee war, hey, warum macht denn jeder Makler selber? Und die sind sehr ähnlich. Und das ist auch Wettbewerb. Warum machen wir das nicht zentral? Ja. Und mit den besten Leuten das beste Produkt halt und auch entsprechend mit Kosten, die okay sind. Ne? Also das war die Idee, halt das zentralisiert zu machen. Dadurch sind wir, sage ich mal, von den Marken da die kompletten Abteilungen in die Carriton rein, und das, was vorher, sage ich mal, eine Marke und die andere Marke war, waren oft so Gräben, und auf einmal bist du quasi mit denen im Team. Ne? Das war eigentlich cool, würde ich sagen. Das war schön, weil... Und
kulturell wahrscheinlich auch kulturell, nicht immer einfach.
Also es gab da schon auch Grabenkämpfe, aber jetzt ist es so, das ist ein Team, das gibt nicht mehr, denn du bist die Marke da oder dort. Also das war echt ein Prozess, aber wir sind sehr stark daraus rausgekommen und sagen wir, fürs Produkt das Beste mittlerweile, weil du hast wirklich die Experten, die das können, zusammensitzen und kennen beide Welten. Und jetzt beliefern wir aus der Cariad ja auch so Fahrfunktionen auch an alle Marken, also jetzt mal primär Porsche und Audi. Und ja, also da macht die Cariad Sinn, da ist das gut. Ist natürlich gerade jetzt ein schwieriges Umfeld, weil sehr viele Umbrüche auch, merkst du, VW-Konzern. Der China-Markt ist, sage ich mal, nicht so erfolgreich wie vorher, aber wir arbeiten natürlich mit Hochdruck dann da wieder aufzuholen, dass die Fahrzeuge auch entsprechend wieder wettbewerbsfähig zu machen für den chinesischen Markt, aber vor allem für den europäischen, amerikanischen Markt auch mit den Fahrfunktionen.
Hey, ich finde es spannend, auch mit dem ganzen Umbruch. Ich weiß noch, wir hatten mal gesprochen, was denn so die Essenz von einem Sportwagen ist, ne? Und ich meine auch jetzt mit unserem BMW-Background zum Beispiel, Bayerische Motorenwerke, ne, ist da immer so dieses Engineering und vor allen Dingen halt die Engine itself so ungefähr, ne? Also der Motor mit Patenten, mit, keine Ahnung, Biturbo, kannst du besser, ne? Also mein Papa ist Ingenieur, ich bin keiner, das weißt du. Aber irgendwie jetzt, dann kam mit Tesla und man hat gemerkt, boah, so Elektroantriebe, da geht auch was, ne? Und so ein, ich sag immer so, mehr Druck auf den Föhn und vielleicht mehr Luft, ne? Also auf einmal war das so, ja gut, ist halt ein Elektromotor, Spannung drauf, läuft. Also stimmt ja auch nicht ganz, ne? Batterie ist ein wichtiges Thema. Aber da hast, ich weiß nicht, ob es du warst oder Kollegen mal gesagt, ja, aber der Sportwagen der Zukunft wird sich vor allen Dingen halt durch das Fahrgefühl und durch die Fahrwerksapplikation oder die Intelligenz im Fahrwerk abheben, weil die Beschleunigung, das Verzögern und nicht, ne, also.
Ja, genau.
Und der Sound sowieso nicht, ne? Ist es nicht mehr. Wie siehst du da deine persönlichen Passion für Fahrwerk vor diesem Hintergrund sozusagen?
Ja, also das, was Tesla gemacht hat, hat also mich persönlich auch das Team, wir waren immer, haben das immer sehr eng verfolgt, weil wir fanden das damals auch ein cooles Startup, so, oh, die trauen sich was, die machen was. Thema Software, auch diese wie sie Daten sammeln über Kamera, über die Big Loop und so, das fanden wir schon sehr beeindruckend, dass die da so schon so Methoden haben und auch die Hardware und Software haben dafür, das war cool. Klar, so ein Elektroauto, das fährt sich anders als ein Verbrenner, also irgendwann kam ja der Porsche Taycan raus und das war echt, also das hat mich so ein bisschen zum ja, ich liebe Elektroautos in dem Sinne, ne, weil da geht vom Stand ab viel und es ist halt ja, ein eigenes Fahrgefühl. Natürlich so ein Verbrennungsmotor, so ein Elva-Motor im Heck zu fahren, das ist halt auch ein Soundkulisse, Soundgefühl, Emotionalisierung darf man nicht abschreiben, das ist für viele Leute wichtig, ne? Aber so fahrdynamisch sind die Elektrofahrzeuge, stehen dem nichts hinterher. Also das ist wirklich, also ja, eigentlich sogar geht da noch mehr, als man vordachte, ne? Also da geht viel mehr. Also wenn jemand mal die Gelegenheit hat, mal zu vergleichen, so ein Elektrosportwagen, aber auch, ich fahre jetzt einen Skoda Enyaq, das ist ja kein Sportwagen, aber auch da aus dem Stand ziehe ich da die ganze Verbrennung von der Ampel. Ja, klar. Aber ja, also genau, aber wie du schon sagtest, die Kunst ist halt, oder wo wir jetzt angelangt sind in dieser Kunst der sag ich mal, Fahrdynamik, Fahrgefühl ist, man ist ja schon sehr, sehr, sag ich mal, optimiert. Ne? Da ist ja nicht mehr super viel Luft. Es gibt auch
das eine oder andere. Also auch die Physik an sich
eigentlich. Genau, quasi. genau. Klar, Fahrbarkeit, also das. Unser Ziel oder das Ziel von Porsche war auch, dass man, sage ich mal, so eine Spreizung hat, dass jeder das Fahrzeug fahren kann. Also wenn man vielleicht sich mal Ferrari ansetzt, vielleicht hat sich das auch geändert, dann ist das vielleicht nicht für jeden ein Auto, weil das sich nicht so, sage ich mal, so einfach beherrschen ist, sage ich mal. Ne?
Ich bin auch nie einen Ferrari gefahren, weil also man kriegt den Gang nicht rein oder so.
Ja, nee, so, das ist deutlich einfacher geworden.
Auch ganz gerne
die haben ja da auch aufgeholt. Genau, also ich sag mal so, da sind wir auch sehr, sehr gut noch in dieser ganzen Fahrdynamik, Fahrbarkeit. Also ist die Frage, wie viele Leute erleben das? Ne? Es sind natürlich die Leute, die sich das leisten können. Und da merkst du das auch. Ja. Aber wir haben ja nicht ein Problem mit den Fahrzeugen in China, sondern, also ich gehe jetzt auf chinesischen Markt, weil da, klar, will ich, glaube ich, jeder, der irgendwie Geld verdient, so einen Sportwagen haben. Aber ich sage mal, die mittlere, obere Klasse, die schauen natürlich, was kriegen sie für Geld. Und da ist im Stadtverkehr in Peking jetzt, glaube ich, nicht die Fahrdynamik ausschlaggebend, sondern der will halt Karaoke im Stau singen und Selfies direkt in seinen, keine Ahnung, so Social Media reinschicken oder irgendwelche anderen Spielereien, die wir so gar nicht auf Schirm haben, sag ich mal. Ne? So, wo wir aber auch besser werden, sag ich mal. Also es, die Kundschaft, die interessiert, also ein Teil der Kundschaft interessiert sich für was anderes mittlerweile. Ne? Deswegen ist das sehr differenziert geworden. Ne? Also ich glaube, jeder, der Lust aufs Autofahren hat, wird den Unterschied merken, bei so einem Sportwagen aus einem VW-Konzern oder auch bei BMW genauso. Und wenn du dann, sag ich mal, ein chinesisches Modell fährst, hast du das nur bedingt. Aber wie gesagt, wenn du da nur im Stadtverkehr fährst, hast du ein anderes Klientel,
ja, die ja, das klar. Anders wollen. Ja, ich weiß auch noch, wir hatten auch ein Problem damals in China. Da gab es so eine Cut-Verblockung oder irgendwie sowas und das war, weil die Fahrzeuge einfach 90% im Stand liefen, weil die halt dann immer schon von den Butlern dann schon so vorklimatisiert waren und dann liefen die dann einfach so eine Woche einfach vom Hotel, also ökologisch natürlich Katastrophe, ja, liefen die einfach durch und diesen Use Case hatte man quasi in der Absicherung oder im Testing gar nicht bedacht und dann wird der Cut irgendwie nicht durchgeblasen und hat dann so, also wie gesagt, das ist hier, Statistiker reden über Autos, immer gefährlich, aber
stimmt, der regeneriert sich, indem er halt mal bei höheren Geschwindigkeiten an der Temperatur reicht und sich sauber brennt, das stimmt, genau, es ist ja mittlerweile auch in China mehr Elektrofahrzeuge, also immer, also freut mich persönlich sehr, also ich finde das cool, dass die, sage ich mal, von vermeintlicher CO2-Ausstoß-Gigant jetzt dann doch so eine Strategie fahren mit Elektrofahrzeugen, Solar und Batterie. Also das finde ich gut, weil es für uns alle die Umwelt besser wird dadurch. Ne?
Aber die sind ja tatsächlich auch dann, die Fahrzeuge sind ja nicht schlecht. Ne? Also jetzt hatte der dieser von dem Handyhersteller, dieser Xiaomi Su7 oder was, haben wir auch gar nicht drüber geredet, ne? Der hat jetzt da den
so ein Ultrasport
Nordschleife-Rekord gebrochen. Mhm. Was ist das, also ist das irgendwie beängstigend oder so? Oder
also ich finde das persönlich spannend, weil es passiert was. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Vielleicht wird dann bei uns intern mal hier und da Budget freigegeben, auch wieder Themen, die fahrdynamisch cool sind, vielleicht zu arbeiten. Also ich finde das gut und das ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt irgendein Hersteller sowas bricht. Aber es ist schon erstaunlich, oder beziehungsweise viele Leute haben das nicht auf Schirm gehabt, dass das aus China kommen könnte. Ne?
Ja, genau. Und sechs Minuten 46.
Genau, also schon so, wo wir sagen konnten, oh, holla die Waldfee. Also schon mal eine Schallmauer durchbrochen. Viele sagen, ja, das ist aber kein Serienfahrzeug. Das ist so eine hingetunt mit Rennreifen, alles drum und dran. Trotzdem sage ich, aber die haben es auch so hinbekommen. Ne? Ich bin mir sicher, dass da aus dem Konzern eine Antwort drauf kommt.
1500 ne? PS, glaube ich, die Karre auch. Ne? Ja,
aber, da gibt es auch bei uns irgendwie Fahrzeuge in Startlöchern, die, dass wir da wettmachen würden, sage ich mal. Wobei ich mit dem Serien-Taycan, der jetzt kam, der Taycan GT, da wurden auch mit der Leistung enorme Rundenzeiten gefahren. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man die mit einem Facelift hinbekommt und nicht mit einer neuen Generation. Also ich glaube, es ist nur von der Zeit, dann purzeln die Rekorde wieder. Wobei ich finde, wo ist das Ende? Ne? Der Nürburgring, wenn du so schnell fährst, das ist auch gefährlich. Ist das gefährlich. Der Benchmark? Ja, ne? ist das, macht das Sinn?
Will man das?
Will ich gar nicht bewerten. Ne? Aber das ist natürlich fahrdynamisch immer sehr, sehr beeindruckend, auch ingenieurstechnisch, emotional.
Das stimmt schon, wenn man dann wieder im Stadtverkehr in China nicht mehr als 20 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit hat oder so, wenn überhaupt, wahrscheinlich. Ja, ja, spannend. Wo siehst du denn, ich meine, ohne zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber ich meine, die Automobilindustrie, da teilen wir ja auch so eine, so eine berufliche Herkunft bei uns auf jeden Fall. Es ist eine sehr wichtige Industrie für uns in Deutschland, in Europa. Wo siehst du da unsere Positionierung? Weil gerade ist da ja viel im Umbruch, viel Unsicherheit, ne? Und verschiedene Versuchsballons werden gestartet. Ja. Keiner kriegt es so richtig hin. Mal kriegt es wieder BMW besser hin, Mercedes dann wieder nicht. Und also, weil so richtig krass überraschend ist es jetzt ja eigentlich nicht. Ne? Also es ist ja... es ist ja nicht so, als kam das jetzt über Nacht, ne? Sondern seit 20 Jahren redet man drüber. Und mein Eindruck ist oft so ein bisschen, dass dieses Paradigma immer noch das Falsche ist. Ich habe letzt kürzlich gelesen, Problem bei VW, also I quote, ja, ist jetzt nicht, dass Cariad irgendwie nicht gut funktionieren würde, sondern dass eigentlich die Denke immer noch ist, naja, Cariad ist ein Softwarelieferant für die Hardware-Marken und eigentlich müsste die Logik eher andersrum sein. Ja? Eigentlich müsste quasi eher die Marken der Hardware-Lieferant sein für die Cariad und die Cariad müsste sozusagen eigentlich die Brand sein, weil der Value in Zukunft halt da eher durch die Software kommt. Und nicht durch die Hardware. Ich weiß, ist natürlich jetzt wieder sehr bold, aber kannst du da was dazu sagen? Also, oder?
Ich versuche es mal in meinen Worten und ich habe natürlich die Löffel, die weiß ja nicht mit Löffel gefressen und kenne auch nicht das Gesamtkonstrukt. Ich bin ja nicht im höheren Management, gleich mal. Also was ich merke aus meiner Rolle, aus meiner Position ist, also wir versuchen natürlich unsere Sachen, die wir entwickeln, einfach effizienter zu entwickeln. Ne? Da gibt es ja auch Methoden der KI, die was machen können. LLM kann man nochmal
reißen.
Dass wir quasi effizienter das tun, was wir sowieso tun. Ne? Dass wir auch uns besser fokussieren, auch die Software, sage ich mal, beherrschen. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Also Cariad ist natürlich so der Spielball zwischen allen. Ne? Da wird immer gerne auch der Miesepeter zugeschoben, auch zwischen den Marken oder auch generell. Also ich finde auch, so wie Cariad in der Presse dargestellt, so schlecht ist das gar nicht. Ne? Und Cariad ist auch sehr divers. Ne?
Also irgendjemand mit Manager-Magazin kann auf jeden Fall nicht leiden.
Ja, irgendwie, also es ist schon erstaunlich, wo die Infos herbekommen, aber ich würde das auch nicht so krass auch wiedergeben, wie das da steht. Aber klar, man muss halt verkaufen, die ist ja Business, ne? Und ich finde, bei der Cariad hat man viele Weichen richtig gestellt, viele Sachen funktionieren mittlerweile. Klar, man hat halt aus dem Stand versucht, da irgendwie der beste Software-Lieferant auf der Welt zu sein. Aber halt nicht mit, sag ich mal, mit dem Management, das aus der Software-Welt kommt, sondern halt aus der Automobilwelt, wo Software, sag ich mal, so ein Nebenprodukt war. Und da muss man natürlich Lessons learned haben. Ich glaube, das war in anderen Firmen genauso. Also wir haben ja eine mega Legacy, die wir mitbringen. Ne? Und jetzt quasi transformieren wir uns. Und ich finde, klar, eine Transformation hat immer Vor- und Nachteile. Also wir machen das gar nicht schlecht, würde ich sagen. Also auch bei uns. Wir sind jetzt auch nach diesen Arts und Dev-Teams und Solutions geteilt. Das kannte ich vorher nicht. Ne? Und da läuft das auch. Und ich meine einfach, wir brauchen ein bisschen Zeit, ne? Mhm. Und oft fehlt halt den Leuten die Geduld, also die wollen halt alles direkt haben und klar müssen wir aufpassen, dass man auch, sage ich mal, Zöpfe abschneidet, die nicht funktionieren, wo wir sagen, das kaufen wir lieber ein, das ist für uns billiger und schneller, also muss man natürlich bewerten, aber manche Themen musst du halt auch mit IP belegen, weil die halt dein Zukunftsgeschäft sind. Ne? Mhm. Zum Beispiel der Verbrennungsmotor wird ja deutlich reduziert in der Produktion, da musst du halt den E-Motor sehr gut beherrschen, ne? Mhm. Durch Pulswechselrichter und so weiter. Oder halt das ADAS-Geschäft, ne? Willst du das immer an Dritte vergeben oder willst du das selber machen? Ne? Es gibt ein paar Themen, die muss man versuchen selber zu machen, mhm, bis zu einer bestimmten Grenze hin und dann ja, schauen, ob es klappt oder nicht klappt, aber auch da sind wir auf einem guten Weg.
Das habe ich auch gehört, oder auch, dass man halt auch langfristig dann denkt, wie ich so ein Werk aufbaue, ob ich dann auch Produktionstrassen dann dynamisch gestalten kann oder ob ich jetzt irgendwie so für eine Generation alles ausrichte und nach mir die Sinnflut, was man vielleicht anderen vorwerfen kann, anderen internationalen Herstellern. Aber also direkt gefragt, also siehst du, dass Europa da nach wie vor eine Chance hat? Weil ich bin schon auch manchmal genervt bei meinem, eins meiner Traumautos, was ich fahren darf, da muss ich immer noch ein Kabel anschließen. Gut, ist auch schon 7 Jahre alt jetzt, also aber da muss ich immer noch ein Kabel anschließen.
Für dein Handy.
Damit ich, für mein Handy, ja. Und das habe ich auch erst nach 2 Jahren rausgefunden. Also das ist natürlich bei mir vielleicht, aber das ist irgendwie schon so, weiß nicht, das ist irgendwie krass, oder man gibt so viel Geld aus wie so eine Karre und dann muss man da so ein Kabel anstecken und da würde man, wenn, keine Ahnung, im Supermarkt die Docking Station das nicht kann, wäre man schon frustriert für 20 Euro. Also das ist das dann das ganze Thema Entwicklungszyklus oder wahrscheinlich wurde diese Idee mit dem Kabel kam wahrscheinlich vor 20 Jahren auf und dann hat man 10 Jahre entwickelt und mit Absicherung oder warum? Warum ist das alles so kompliziert
immer? Ja, also wenn du ein Auto kaufst, das vor 7 Jahren gekauft hast, das da neu war, ist das, was du hast, schon dann, sag ich mal, vor 10 Jahren entschieden worden quasi. Ne? Hm. Wie du schon sagst, der Entwicklungszyklus eines Autos, so zwischen 3,5 Jahre abhängig, was man macht. Und auch die, sag ich mal, Software-Themen, die da kommen, sind meiner Meinung nach noch zu, ja, du brauchst zu viel Vorlaufzeit. Mhm. Aber da gibt es ja jetzt auch heute schon Lösungen, um schneller zu werden. Wenn du dich jetzt heute in das neueste Fahrzeug reinsetzt, das ist total fancy. Da brauchst du kein Kabel mehr, ist alles über das WLAN. Also nur wer kauft sich jedes Mal ein neues Auto, bis wir das erfahren, ist dann wieder 7 Jahre später vielleicht. Also heute hat man das schon auf dem Schirm, ne? Diese Konnektivität, Share Your Screen oder was immer du hast, dass das wichtig ist. Man merkt das bei den Kunden auch. Und man will natürlich die Autos so auch ausrichten, das ist eine Strategie, dass das nicht mehr passiert oder möglichst selten passiert, sondern dass du halt über Software-Updates neue Kundenfeatures bekommst, ähnlich wie der Tesla. Der war, ich glaube, das erste Tesla-Modell, als du das mal gesehen hast, das war vielleicht der Roadster von Lotus. Das war genauso. Ne? Und die haben sich auch hintereriert, glaube ich, zur neuesten Generation. Haben die auch sehr viele zugelernt, viel gemacht. Und die Strategie ist wirklich, die Software-Updates, Sachen zu verbessern, auch vielleicht so, wenn dein Auto irgendwie ein Wehwehchen hat, dass du es gemeldet bekommst, so Stichwort Predictive Maintenance. Also das will man natürlich abfangen. Auch bei den iPhones war das so früher, dass halt jetzt USB-C, muss ein neues Kabel kaufen.
Nee, kein Apple-Fan.
Aber egal, ich sag nur, man lernt dazu und du brauchst halt Zeit und brauchst eine gewisse Historie, um da viel besser geworden zu sein. Und da sind wir unterwegs und manchmal überlege ich mir auch, wie du sagst, wo geht es mit Europa hin, mit der Automobilindustrie? Vor allem in Deutschland ist ja so unser Aushängeschild gewesen. Ich glaube nicht, dass der Drops da gelutscht ist. Ich glaube, da geht noch was. Ne? Mhm. Aber die Zeiten sind gerade schwierig, Kosteneinsparungen hin und her. Das Gute ist ja zumindest mal, man schreibt ja nicht unbedingt Verluste, sondern macht weniger Gewinn. Ne? Mhm. Und es ist aber auch Hitze, die Zeit, dass irgendwie sozialverträglich hinzubekommen, eine Effizienz reinzubekommen. Mm. Und ich glaube, KI kann uns da helfen.
Mm-hmm. In mancher Hinsicht. Wie kann man denn mit KI auch in der Fahrzeug-, in der Softwareentwicklung dann? Ne? Wir haben da zusammen auch so einen Hackathon gemacht bei euch, mit dir, glaube ich, sogar gewonnen. Mhm. Was sind denn da so Ansätze, wie man diesen Entwicklungszyklus bei der gleichen Qualität, ich glaube, jeder will nicht in dem Handy sitzen, ja, also das will man, glaube ich, nicht. Dann ist schon froh, dass die Autos nicht irgendwie bei 300 km/h, was man hier noch fahren darf, oder auch bei 100 reicht ja schon, irgendwie sich aufhängen. Und der, keine Ahnung, ist mir mal passiert bei dem Auto, da ist diese Elektronik irgendwie alles ausgefallen und dann wenn du merkst, wie du auf eine Bremse latschen musst, ohne Bremskraftverstärker, das ist interessant, oder auch wenn die Servolenkung auf einmal nicht mehr geht, Also, aber wie kann man das beschleunigen und trotzdem in der Qualität keinen Abstrich machen dann?
Ja, also gibt, sage ich mal, vom Coden von GitHub Copilot vielleicht, dass man den breiter einsetzt. Aber man, wenn man schaut, wonach entwickelt man Industrie, ist das klassische V-Modell von Anforderungen, Spezifikationen auf verschiedenen Ebenen bis runter zur Umsetzung des Algorithmus, dann auf der rechten Seite hoch der Test. Du musst die Software gegen alles mögliche testen, die im Fahrzeug kommt. Also Fahrzeuge, die in Software quasi Fahrfunktionen beschreiben, müssen halt nochmal einer gesonderten Richtlinien unterzogen werden, weil die sollen ja nicht ausfallen oder irgendwas Komisches passieren. Ne? Wenn du bremst, also Gas gibst, das darf ja niemals im Leben passieren. Und unter all diesen Randbedingungen, wo wir gerade eine Chance sehen, ist natürlich diese ganze LLM-Geschichte, ne? Aka ChatGPT, dass du, sag ich mal, von Lastenhefte überfliegen, zusammenfassen, sind die richtig geschrieben, das nutzt bis hin, kann ich denn schon mal aus den Lastenheften abschätzen, welche Tests ich machen muss, die Zyklenzeiten zu verschnellen. Also da sehen wir viel Potenzial. Also da denke ich, wird sich noch viel tun.
Hast du so ein paar Zahlen? Also habt ihr da mit so ein paar Use Cases, kannst du schon sagen, was habt ihr da so an, seid ihr dreimal so schnell oder 10-mal so schnell?
Das ist
oder,
natürlich oder? Nicht belegt, nicht, aber man kann ja mal einen Dreisatz machen. Nehmen wir mal an, ich habe 4 Gewerke, das heißt, ich habe 4 Unterverträge, also Fulltime Equivalent, die meine Tests schreiben von Scratch. Und wenn ich jetzt aber halt mit einem geschickten LLM aus meinem Lastenheft, das natürlich gut geschrieben werden muss, schon so Tests vordefiniere, die dann fängst du ja nicht mal von Null an, sondern kannst vielleicht einen aufbauen. Vielleicht kriegst du eine Produktivitätssteigerung von 30%, weiß man nicht, aber nehmen wir mal an. Das heißt, 30%, dann kannst du natürlich da auch anstatt 4 Fulltime vielleicht nur 3 beschäftigen oder 2,8, keine Ahnung.
Ja, ja.
Nicht, dass man jetzt diese Leute loswendet, sondern man kann einfach dann zur selben Zeit mehr machen wahrscheinlich. Ja. Und da sehe ich die Produktivitätssteigerung. Klar, man darf ja nicht blind vertrauen, das kennst du ja alle selber, sondern immer halt mit Menschenverstand hinkommen auch. Aber ich sehe da ein sehr großes Potenzial. Auch dass du quasi mit deinem Code chatten kannst, so oder halt, wenn du einen fremden Code bekommst, schneller ongeboardet wirst, dass da irgendwie verschiedene LLMs dir helfen, den besser zu verstehen oder so gezielt fragen kannst, wo kommt das Signal her in dieser Gesamtverbundarchitektur. Also da gibt es viele Potenziale. Ne? Also da gibt es echt super viele Use Cases. Und ja.
Aber dann wären wir effizienter, also im Sinne der Ressourcen, aber man wäre nicht schneller, oder?
Doch, weil du kannst, glaube ich, dadurch, dass du schnell so eine Art, jetzt nochmal zurück zu den Testgenerierungen, sag ich mal, nicht mehr auf dem Blank Paper, sondern schon was, something to haters, sagen wir mal, brauchst du die Zeit nicht mehr, um das runterzuschreiben, was die Kollegen vorher gemacht haben, sondern du kannst schneller am Anfang reinsteigern. Und also das ist ein Weg, aber natürlich auch die Softwareentwicklungszyklen, die sind abhängig von der Architektur, ne, von der Hardware. Wie schnell kann ich denn Code-Gen machen über Nacht oder halt komplette Software aufs Fahrzeug flashen? Wenn du das, sag ich mal, über Nacht kannst, dann geht das, dann kannst du sehr vieles schneller testen, merken und die Bugs fallen nicht so spät auf. Das heißt, da geht noch viel. Also nicht nur diese LLM-Geschichte, sondern auch halt deine End-to-End-Architektur. Wenn du die geschickt machst und, sag ich mal, von deiner hier Runtime-Run-Basis-Software, wo wir sind ja die Application-Layer mit unseren Funktionen, wenn du das quasi geschickt machst, dass du schneller iterieren kannst, also kürzere Zyklen hast, schneller bauen kannst, schneller testen kannst, das wird eine mega Produktivitätssteigerung geben auch.
Ich hatte kürzlich einen spannenden Vortrag, den ich hören durfte über den America's Cup. Erstmal fand ich es total geil, dass da so Tour de France Fahrradfahrer im Boot unten im Bug hocken
und den riesen Oberschenkel,
und den Strom erzeugen für diese Seilwinden und so. Also da war so ein Werbevideo, nicht so, was machen diese ganzen Fahrradfahrer da immer? Ja, also ich war mich erstmal überrascht, wusste ich nicht. Wissen vielleicht viele oder viele nicht. Und dann habe ich eben auch, fand ich sehr interessant, wie, ich habe jetzt ja kürzlich Wingfoilen angefangen, ne? Dass das auf einer so einer Kufe dann foilt. Ne? Es fängt mit 2 an und dann ist es so auf einer und sieht so super weird aus. Und diese ganze Shape und dass die fast 100 km/h fahren oder 100 km/h auf dem Wasser fahren, also ohne Motor.
Ja.
Ne? Dass das halt sehr viel über Simulation auch, dass sie da hingekommen sind, ne? um halt alle möglichen Strukturen auch zu testen und auch diese, das, auch diese Festigkeit und so weiter. Ja. Also das war super spannend. Der Kollege hat das mega geil erklärt von einem der Rennteams, wie die da, und die haben natürlich auch diesen Druck drauf, ne? Weil das ist halt eine andere Competition. Ja, ja. Der älteste Sportwettbewerb der Welt, habe ich jetzt gelernt, 1851 oder so irgendwie. Ja, und ich meine, klar, Rennsport ist jetzt irgendwie vergleichbar, sage ich mal. Ne? Welche Rolle spielt denn für dich dieses Kombinieren aus AI, also vor allen Dingen auch das Gen-AI vielleicht, generierende KI, die sich Shapes ausdenkt oder so, ja? Und so das alles, was ihr eh schon ewig macht mit MATLAB und Altair, haben wir da jetzt kennengelernt, also diese ganze Simulationssoftware. Und dieses Physics informed, ne? Wie siehst du da das Potenzial und vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil für euch, wo ihr ja schon genau diese Daten eingefahren habt, wo ihr eben Entwicklungsingenieure habt, die den Driftpopometer am Start haben sozusagen.
Ja, das stimmt, das ist auch ein Aspekt. Ich war jetzt sehr stark in der Softwareentwicklung drin, aber ja, klar, was du brauchst halt, ist natürlich auch noch immer, was noch sehr viel gemacht hat, Realfahrtest. Du musst ja dann, wenn die Software da ist, viel auf der Straße testen. Ne? Und wenn du das simulativ machen kannst, sparst du natürlich Time and Road und auch Hardware, was natürlich auch, sag ich mal, eine Vergünstigung oder eine Optimierung ist im Entwicklungsprozess. Und es wird natürlich sehr, sehr viel simuliert. Und da gibt es aber immer ein Thema, das nennen wir immer Sim-to-Reality-Gaps. Heißt, eine Simulation sagt was, was in der Realität aber nicht 100% stimmt. Mm. Und wir haben das Glück, dass wir verschiedene Doktoranden starten durften. Also Heine Lawrence und Heine Florian. Da ein Thema war ein Einsatz von Physics im Form Machine Learning. Was machen wir da? Das heißt, du kommst mit einem klassischen Domänenwissen, als Maschbauer zum Beispiel, mache ich ein Viertelfahrzeug. Das kann ich mit Differentialgleichung beschreiben. Und dann hast du Messdaten von einem Prüfstand zum Beispiel, Dämpferprüfstand. Und das wirfst du zusammen und dann trainierst du ein Netz drauf. Und die Loss-Function gleicht sich quasi einmal an deine Differentialgleichung, die Physik beschreibt, und den Trainingsdaten, also den Datensatz, den du hast. Und dadurch, dass dein Datensatz, das du gemessen hast, halt nur einen bestimmten Ausschnitt der Realität gibt, hilft dir die Differentialgleichung, also die Physik, die du reinlässt, dass das schön generalisiert. Also da haben wir echt richtig coole Durchbrüche geschafft, auch ein paar coole Papers rausgehalten, wenn man echt so Modellgüten von, das haben wir 40% genauer hinbekommen oder so. Das ist schon
Generalisierbarkeit, wie du es sagst, ne? Gerade auch, weil das ist ja das Problem, was wir immer haben. Ich erinnere mich noch an einen Hackathon, den wir mal zusammen organisiert hatten zum Thema so Edge und Corner Cases. Mhm. Und du hast ja immer das Problem, wir sind ja nicht fair zu KI. Wir verlangen ja von der KI viel mehr, als wir von Menschen immer verlangen. Wir wissen alle, dass es viel weniger Verkehrsverletzte geben würde, wenn wir autonom fahren würden, weil es gibt halt kein Drunk Driving und so weiter, kein Einschlafen und überhaupt. Ne? Aber trotzdem haben wir immer so diese ethischen Fragen, so wird die Oma überfahren, ich habe schon gesagt, oder die Kinder. Also es gibt immer so diese ethischen Fragen, die dann irgendwie immer in diesen Extremfällen, aber in unserer regulierten Welt, und ethisch ist ja schon auch eine wichtige Frage, so ist ja nicht. Wir hatten ja dieses Uber-Fahrzeug, was dann einfach Leute überfahren hat, damit das vom Fahrerlebnis her nicht einfach so mal aus Versehen bremst. Ne? Mhm. Also war spannend, wie das definiert war. Mhm. Will gar nicht so stark in diesen ethischen Aspekt rein. Das ist, glaube ich, ein eigener Podcast, ja. Aber siehst du da die Zukunft auch, weil alles, was natürlich Richtung Machine Learning geht, ist immer Statistik, es basiert immer auf Wahrscheinlichkeiten, und Wahrscheinlichkeiten sind nie deterministisch. Ja, ich sage es hier auch immer, die Welt ist eh nicht deterministisch, spätestens wenn wir auf die Quantenebene kommen, aber siehst du da die Zukunft in diesen, ich sag mal, hybriden Ansätzen oder...
Also, wie gesagt, ich nochmal auf diese zwei Promotionen, ne, da geht es quasi einmal um Physics Informed und auch um Reinforcement Learning. Ne, also, und die Ergebnisse, die wir sehen oder was wir machen, auch in der Anwendung, die sind für mich persönlich schon ein Durchbruch. Also ich sage, wenn wir uns da nicht mit weiter beschäftigen, wären wir ja doof. Ne? Also da ist so viel Potenzial drin. Natürlich musst du dann auch den Use Case ausarbeiten, wo hilft es mir denn tatsächlich? Ne? Was muss ich denn wirklich, also wo muss meine Simulation so gut werden, damit ich dann das erreichen kann? Das muss man natürlich rausfinden und schauen. Und du musst halt immer schauen, kann ich da die Messdaten bekommen? Mhm. Und halt, also das Domänenwissen haben wir eh. Also wir sind ja Maschbauer oder, sag ich mal, Fahrdynamiker. Wir wissen halt, wie so ein Fahrzeug, wie du das mathematisch beschreibst, wie du das simulieren kannst. Aber quasi jetzt in der Kombination mit diesen Messdaten und dann darauf ein neuronales Netz trainieren, das dann beides zusammenführt und diese Generalisierbarkeit, das ist ein sehr großes Potenzial. Und ich glaube, Nvidia macht da auch viel, glaube ich, irgendwie. Und,
digitaler Zwilling.
Gut, das ist genau. Und ich glaube, da müssen wir echt reingehen. Also das finde ich mega spannend persönlich. Ich muss nur halt dann auch entsprechend finanziert bekommen, genehmigt bekommen. Aber ich glaube, wenn man den Nachweis hat, dass das funktioniert, dann ist das relativ klar, also dass man das machen muss.
Ich bin da auch recht begeistert, weil die Frage ist ja, was ist unser Take in Europa und was haben wir denn an Asset, was wir verteidigen können? Und, und gerade das Thema Industriedaten ist halt einfach das Asset, was wir haben, B2B. Und wir haben ein Forschungsprojekt KI-Wissen zusammen mit verschiedenen Herstellern und auch mit Universitäten. Und ja, wieso sollst du denn ganz viele Ressourcen drauf verschwenden, dass die KI über Brute Force gewisse physikalische Grundgesetze lernen, wenn du nicht einfach injecten kannst als...
Sie tut das tatsächlich auch, ne? Das geht ja auch irgendwo.
Ja,
aber trotzdem...
Hat es nicht verstanden, ne? Hat es auswendig gelernt.
Genau. Also nochmal dieser Aspekt, du hast vollkommen recht, ne? Und für uns, zum Beispiel im Fahrzeug, wir müssen immer aufpassen, dass die Software oder der Regler nichts Falsches macht. Das ist nicht, ne? Hm. Und diese Absicherbarkeit zu wissen, der macht immer das Richtige, ist bei KI immer ein bisschen schwierig. Ne? Also, du kennst das selber. Da gibt es natürlich verschiedene Mittel und Wege, wie man das abfangen kann. Aber wenn du, sobald du dann auch diese klassische Ingenieurswissen mit reinbringst, umso einfacher wird das dann. Ne? Oder das ist dann quasi so der doppelte Boden, das Netz quasi. Und dieses beide Wissen, wo du sagst, ne, die Daten müssen nicht alles repräsentieren, sondern nur einen Teil, um diese Genauigkeit zu erreichen. Aber die Generalisierung kommt durch Domänenwissen, das ist natürlich super. Und wenn wir, sag ich mal, in unserer Industrie in Europa, wo wir, sag ich mal, die letzten Jahrzehnte sehr gut waren, diese neue Technologie nutzen können, um auch da einen Vorsprung auszubauen, da sehe ich halt echt noch viel, viel mehr werden, dass wir da aufholen. Nur wir müssen es auch tun. Ne? Wir müssen auch die Leute haben, es muss auch entschieden werden, auch vom Management verstanden werden. Und klar, man muss halt auch beweisen, dass es den Mehrwert bringt. Also das ist immer auch, ne? Immer schön zu forschen, aber wenn nicht das rauskommt, was man erwartet, dann ist halt eine geile Zeit gewesen.
Und love you ohne Ideas.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, das hast du wirklich wie kein anderer oder wie wenige bewiesen, weil du eben da in deiner Domäne so als ein Hidden Champion, würde ich schon sagen, halt lauter Sachen ins Fahrzeug bringst. Und das ist ja auch bei einem extrem Premium-Hersteller, der extrem viel zu verlieren hätte an Ruf, ne? Also von daher, das ist eine mega Leistung auch. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze sagen, wir haben schon langsam wieder, müssen wir auf die Zeit schauen. Ja. Aber was ich auch besonders spannend finde, immer wieder, wie schafft man das auch dann, sich diesen Freiraum, also wie schafft man es auch in einem großen Unternehmen mit vielen Strukturen, sich da, ich will fast schon da durchzuwursteln und das Richtige zu tun. Also was ist da dein Geheimnis, neben dem, dass du eben eine super Führungskraft bist für die Leute?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Alex, weil im Konzern ist das manchmal echt nicht so einfach. Viele Projekte dürfen wir auch machen, ne? Aber es gibt ein paar Sachen, das machst du nebenbei mit. Ja? Wenn du sagst, ich sammle die Messdaten für das Projekt, dann baue ich noch vielleicht jetzt mal
diese berühmten
U-Boote. Zweiten Sensor ran und dann noch einen Masteranden dran oder irgendwie der Doktorand macht das mehr. Also vieles geht nur, weil die Leute mehr als 100% machen. Das ist ganz klar. Also auch unsere Doktoranden, auch unsere Mitarbeiter, die Kollegen, die Bock haben, das sind keine Jungs die und Mädels, die um 4 nach Hause gehen, sondern die machen dann halt auch viel länger oder auch mal Wochenends oder auch teilweise muss die Leute, darf man gar nicht sagen, auch sagen, hey, nimm mal deinen Urlaub. Ne? Ne, also das ist einfach, also die Motivation, weil die Themen so interessant sind, glaube ich, geben die alles und du musst halt auch gut sein, ne? Zum Beispiel an ein Fahrzeug zu kommen, auch die Messtechnik, auch wenn du vielleicht nicht so viel Budget hast und so, da musst du echt, glaube ich, auch ein bisschen Überzeugungstäter sein oder Überzeugungskünstler sein, damit du das bekommst. Aber es ist immer ein schmaler Grat, also ich gehe nie daraus, dass es immer klappt, aber ich bin echt immer Glück, oft Glück, dass das doch dann so weit gekommen ist und dass man dann diese U-Boote dann, wie du schon sagst, auftauchen lässt und man sagt, oh, cool Job, wie habt ihr das gemacht?
Wenn du schon was zu zeigen hast.
Ja, auch, ja, du musst natürlich eine Reife haben und wir machen natürlich viel, wenn wir sagen, okay, das kann man jetzt erfahren und probieren, dann zeigen wir das einfach mal, komm.
Ja, die Kunst ist es auch,
PowerPoint ist eine Sache, aber wenn du da im Auto sitzt und probierst das und das irgendwie hingekriegt hast, dass du es da darstellen kannst, das ist auch nicht so einfach. Das ist oft das ist so schnell zeigen und was denkt ihr davon? Ne? Das ist so, glaube ich, auch ein Hebel oder warum das funktioniert.
Die Technologie auch erlebbar machen,
richtig,
meinst
richtig.
Du? Ne? Dieses, super, super cool. Ja, super spannend. Ich glaube, das ist auch wirklich, was wir was wir oft hören, ne? Oder ich weiß noch, ich hatte auch Kollegen damals, die dann schnell gesagt haben, ich muss mal kurz weg, Alex, was machst du? Ich muss schnell ausstempeln. Ja. Kurz ausgestempelt, ja, dann noch das, weitergemacht, das darf man gar nicht sagen. Ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir auch damals beim VW Data Lab, wie oft wir da vom Werkschuss rausgekehrt wurden, wenn wir um 10 Uhr da waren, dann haben wir im Büro weitergearbeitet, ja, natürlich in unserer Freizeit. Aber ich glaube, ja, das ist, ich glaube, auch gerade für die jungen Leute manchmal so das Thema, es ist halt dann doch am Ende irgendwie mit Fleiß verbunden, ne? Und, ja, und mit Spaß auch, oder? Ich meine, bei euch, es war immer gute Stimmung. Ich hatte nicht einmal erlebt, dass bei euch irgendwie der weiß ich nicht, irgendwie schlechte Stimmung war.
Ja,
war
seltener, gibt natürlich auch, brauchst du auch manchmal, ne? Aber ja. Ja, das, genau.
Sehr cool. Das, ja. Ja. Suchst du noch Doktoranden oder hast du irgendwie, kann man sich bewerben bei dir oder wie ist das?
Wir können es versuchen, ist natürlich in der jetzigen Lage alles sehr schwierig, ne, mit Doktoranden. Also klar, immer gerne, aber es gerade, da müssen wir ein bisschen, vielleicht noch ein, zwei Jahre warten, bis sich das alles ein bisschen beruhigt hat. Mal schauen. Aber ansonsten ja, immer.
Aber wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen? LinkedIn?
LinkedIn, oder, genau, oder, LinkedIn, ja. Ja, LinkedIn ist, glaube ich, der beste Kanal. Ja. Genau, oder Ideen oder so kann man sich immer gerne austauschen. Und genau.
Vielleicht zum Abschluss auch die Frage, die ich allen immer stelle, ne? Was gibst du noch, was möchtest du noch mitgeben an die Zuhörer, an die Zuschauer? Oder was ist so ein, was würdest du gerne noch erleben in den nächsten Jahren? 10 Jahre, sage ich immer, aber das ist mittlerweile schon so weit weg, ja, wenn wir sehen, was für verrückte Dinge gerade passieren mit Regierung und Wahlen und so weiter. Ja, aber so die nächsten 5 Jahre, worauf freust du dich? Was würdest du gern sehen?
Ja, also einiges. Ich glaube aber erstmal, wie du schon sagst, schnelllebige Zeiten und man hört ja immer alles und sich einfach nicht verrückt machen lassen. Ne? So, mm-hmm. Es ist noch nicht so schlecht, wie das teilweise behauptet wird. Mm. Teilweise auch mal, sag ich mal, abwarten und nicht direkt auf jede Sau aufsteigen, die durchs Dorf getrieben wird. Ne? Trotzdem müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Ne? Wir müssen uns bewusst sein, dass wir uns wieder bewegen müssen. Mm. Ich meine, das tun auch die meisten Leute. Ne? Ich sage nur, auch der soziale Zusammenhang muss größer werden, sage ich mal. Der wird aber schon auch, also, was ich gerne erleben werde, bevor ich mich im Kopf und Kragen rede. Guter Punkt, ja. Ich freue mich auf die Zeit, wo, also ich bin jetzt schon, ich nutze LLMs auch für meine Steuererklärung und bin erstaunt, wie viel der weiß. Ne? Also das ist echt ein Gamechanger. Also, besser als alle Visa-Tipps. Nein, aber ich glaube einfach, dass, ja, also, dass da noch viel kommen wird. Ich hoffe auch, dass unsere Bildung, wenn man da LLMs vielleicht einnutzt, also dass man den Kindern, Jugendlichen einfach auch das Wissen irgendwie transportieren kann, dass sie Bock drauf haben, dass sie auch mit Technik beschäftigen. Also ich sage immer, was ich mir wünsche, ist vielleicht, wenn ich mal irgendwann in Rente bin, dass wir beide in die Kneipe gehen und können noch einen schönen Rotwein trinken und das Auto fährt uns alleine nach Hause und müssen es nicht mit dem Taxi oder selber fahren. Genau. Ich glaube, da wird viel kommen und ich glaube, da wird auch viel Gutes passieren, aber ja, es sind natürlich auch große Herausforderungen jetzt. Ne?
Mega geil, wirklich super, super spannende Diskussion und danke für deine Zeit. Ich glaube, das war ein bisschen ein anderer Podcast, mal wirklich so aus der Tiefe heraus und wirklich von jemandem, der das seit vielen Jahren extrem erfolgreich macht und da wirklich Innovation in einem sehr spannenden Berufsfeld vorantreibt und ja, wir sind gespannt, was da noch kommt von euch, von dir und vielen Dank für deine Zeit. Natürlich gibt's, ja, ist kein VW-Konzernfahrzeug, aber du hast sogar erzählt, du bist schon mal in DeLorean gefahren, oder?
Ja, genau. Ja. Als ich meinen Master in Amerika studiert hatte, habe ich einen kennengelernt, irgendwie, der hat den auch so umgebaut für Marketingzwecke und dann bin ich mal gefahren. War natürlich cool, aber fährt sich nicht so.
Ist wie kein man Porsche, sagt. Oder?
Ja, nee, ist kein Porsche. Aber ist natürlich ein Hingucker, ne?
Sehr schön.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Michael, danke. Bis bald.
Genau, ciao.